Guten Abend und herzlich willkommen aus dem Radio Enlighten Next Studio in Frankfurt. Mein Name ist Katrin Karnet und ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen recht herzlich. Unser heutiger Studiogast ist Dr. Johannes Brückner. Hallo Johannes, bist du der Leitung?
Ja, ich bin in der Leitung. Ich sitze noch auf dem Mars, aber ich bin in der Leitung.
Wunderbar. Super, dass wir so eine gute Verbindung zum Mars haben.
Genau.
Wie ihr alle in der Einladung gelesen habt, ist heute ein Interview mit Tom und Johannes angekündigt. Tom ist leider nicht live dabei, aber wir haben vor ein paar Tagen ein Interview mit Johannes und Tom aufgezeichnet. Ein sehr, sehr spannendes Interview, kann ich schon dazu sagen. Wir werden dieses Interview gleich hier einspielen. Und Johannes ist mit uns heute Abend, um dann eure Fragen dazu entgegenzunehmen, zu beantworten und mit euch ins Gespräch zu kommen. Und ich bin sicher, es wird ein ganz, ganz spannender Abend. Ja, Johannes, ganz kurz zwei Sätze zu deiner Biografie, aber Tom hat dich auch noch eingeführt, deswegen will ich gar nicht viel vorher sagen. Aber du bist Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz und wie wir auch in der Einladung beschrieben haben, beschäftigst dich sehr mit der Entwicklung der Planeten, speziell dem Planeten Mars, und hast da eben auch eine ganz spezielle Perspektive auf das Universum und auf das, was es heißt, Mensch zu sein, in dem Universum entwickelt. Und vieles darum geht ja jetzt gleich in der Unterhaltung, die du hier mit Tom geführt hast.
Genau, der Blick vom Mars zur Erde und zu dem Rest des Universums, das ist das Spannende.
Wunderbar. Dann werden wir jetzt anfangen und werden das Gespräch einführen. Es dauert etwas so um die 30 Minuten. Und danach sind wir wieder live dabei, Johannes und ich mit euch und wir freuen uns dann, ins Gespräch zu kommen.
Einen schönen guten Abend zu unserem Webcast Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger und ich freue mich sehr, heute als Studiogast Johannes Brückner zu haben. Johannes, bist du in der Leitung?
Ja, ich bin da. Ich höre dich gut, Tom. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Johannes, wir haben heute ein sehr spannendes Gespräch. Wir sprechen über die Erkenntnisse der modernen Astrophysik und inwiefern sie unsere Stellung als Mensch im Kosmos verändert. Und ich freue mich sehr, dich hier als Gesprächspartner zu haben. Wie ich das erste Mal von dir gehört habe, habe ich eine spannende Geschichte gehört, weil ich habe gehört, Johannes sagt, er verbringt seinen Alltag am Mars. Und das ist natürlich ein Satz, der einem sofort einmal irgendwie aufwachen lässt, was ist denn damit gemeint? Ist das ein komischer Scherz? Der verbringt seinen Alltag am Mars. Was ist denn damit gemeint?
Ja, ich nehme teil an einem Projekt von der NASA, bei der zwei Autos, wir nennen sie Rovers, auf dem Mars herumfahren. Die Rovers sind schon vor 6 Jahren gestartet worden und gerade am Anfang war das also eine wahnsinnig spannende Sache gewesen. Als wir die ersten Bilder vom Mars runtergefunkt bekommen haben durch die Augen der Rover und wir saßen im Kontrollzentrum und haben die Bilder gesehen. Es war also erstmal ein Jubel. Also auch Wissenschaftler können sich laut freuen und schreien. Und dann aber im Laufe der Zeit ist es dann in Arbeitstage ausgeartet sozusagen. Wir haben halt vorbereitet, was die Rover machen müssen. Wir haben Daten bekommen, wir haben uns die Bilder angeschaut und wir waren immer im Gedanken auf dem Mars, was machen die jetzt, die Rover, wie sieht's da aus. Das war eine ganz neue Erfahrung, dass meine Aufmerksamkeit weit weg war von meinem Körper und ich sozusagen viele Stunden da verbracht habe, zu schauen, was machen wir auf dem Mars, welche Messungen machen wir. Wir hatten ja ein Instrument, mit dem wir bestimmen konnten, wie die Chemie der Steine ist. Und das war also immer eine sehr spannende Sache. Und schafft es der Rover dann auch, am nächsten Tag das umzusetzen. Also da könnte man viele Dinge erzählen. Ja. Es war einfach eine tolle Erfahrung, mal ganz weit weg zu sein.
Absolut. Absolut. Und deswegen finde ich es auch so spannend, weil um das nochmal kurz einfach ins Bild zu rücken, du forschst am Max-Planck-Institut und du bist einfach täglich in Kontakt mit diesen Robotern am Mars, und das verändert natürlich den Blickwinkel, auch den Blickwinkel auf der Erde, weil in einer gewissen Art und Weise wirst du wahrscheinlich am Mars dich auch zu Hause fühlen, was für uns eine seltsame Vorstellung ist.
Ja, zumindest, sagen wir, auf dem Mars ist es so, als würde man in die Antarktis gehen. Das ist eine fremde Landschaft, man muss sich schützen. Man müsste, also wenn ich jetzt auch meinen Körper noch mitbringen würde, müsste ich in einem Raumanzug herumlaufen. Aber was das Tolle ist, selbst wenn ich jetzt nicht körperlich auf dem Mars bin, ich kann mit den Kameras auch mal zurück zur Erde schauen, und mit den einfachen Kameras der Rovers, da sehen wir also die Erde so als ein kleines Lichtpünktchen abends am Himmel stehen, quasi. Die Erde ist der Abendstern am Mars, was bei uns die Venus abends ist, der Abend- und Morgenstern. Aber wir haben auch ein sehr leistungsfähiges Teleskop auf einem Satelliten, der um den Mars kreist, und dieses Teleskop wurde auch mal auf die Erde gerichtet, und da hat man dann die Erde als blauen Punkt gesehen, also schon als Kugel im All schweben. Und das ist für mich immer eine ganz faszinierende Sache zu sehen, dass dieser Ort, auf dem ich lebe, von außen eine wunderschöne Kugel ist, quasi ein Raumschiff, was uns durch das All trägt und schützt. Und wenn ich hier unten bin auf dieser Kugel, vergesse ich das immer wieder mal. Und wir Menschen vergessen es eigentlich auch. Und wir behandeln, glaube ich, diesen Planeten nicht so, wie er es eigentlich verdient hat, wenn man ihn von außen anschaut.
Und was du damit einfach auch veranschaulichst, ist, man kann auf unseren Planeten, auf der Erde, eine andere Perspektive haben. Und das ist das eigentlich Spannende dran, und das ist auch das eigentlich Spannende, warum wir dich eingeladen haben. Ich habe das Vergnügen, mit dir in den nächsten Monaten einige Seminare oder ein Seminar in mehreren Orten zu machen, wo es um die Stellung des Menschen im Kosmos geht und um die Einsichten der neuen Astrophysik, die eben unsere Erkenntnis der Stellung des Menschen im Kosmos radikal verändern. Vielleicht kannst du für uns Laien so in ein paar Worten umreißen, was ist denn so die traditionell newtische Sicht unserer Stellung im Weltall, und was verändert sich durch die Erkenntnisse der Astrophysik in den letzten, ich nehme an, 50 Jahren oder so, auf radikale Art und Weise?
Ja, vielleicht um das wertschätzen zu können, sollten wir uns daran erinnern, dass auch noch im Mittelalter die Menschen der Meinung waren, dass die Erde im Zentrum des Kosmos steht und die Sonne und die Planeten kreisen um die Erde. Das heißt, es war eine sehr selbstzentrierte Sicht. Wir waren das Wichtigste. Und dann im 17. Jahrhundert, als Galileo anfing, mit einem Teleskop in den Himmel zu schauen, hat er viele Dinge entdeckt, die diesem alten Bild gar nicht mehr so entsprochen haben. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber es hat dazu beigetragen, dass langsam dann der Übergang von dem sogenannten geozentrischen Weltbild, wo wir im Zentrum des Kosmos sind, dann ein Übergang zu einem heliozentrischen Weltbild passiert ist, wo dann auf einmal die Sonne im Zentrum stand, aber nicht mehr wir. Und gleichzeitig hat man die erschreckende Entdeckung gemacht, dass es zwei verschiedene Formen von Himmelskörpern gibt. Einmal die Pünktchen am Himmel, die wandern, auf Deutsch Planeten oder umgekehrt, das ist griechische Wort, und dann gibt es die anderen Pünktchen, die sich nicht bewegen. Ursprünglich dachte man, dass sie auf eine Kristallschale angeheftet sind und kurz hinter den sich bewegenden Planeten befinden, aber dann hat man eben genauere Messungen gemacht und festgestellt, die Entfernung muss wahnsinnig groß sein. Man konnte sie anfangs gar nicht feststellen. Und im Laufe der Jahrhunderte hat man eben herausgefunden, dass die Sterne wahnsinnig weit auseinander sind, wahnsinnig weit weg sind. Und dass eben unsere Sonne auch nur eine von diesen Sternen ist. Und dann hat man gemerkt, ja, dieses Band der Milchstraße, dass das uns quasi unsere Heimat ist, wo all diese Sterne vorhanden sind. Und dann dachte man wenigstens, ja, die Sonne ist im Zentrum dieser Milchstraße. Und dann hat man festgestellt, auch das stimmt nicht. Und diese immense Leere, die man durch die Beobachtungen festgestellt hat, die hat eine gewisse Frustration hervorgerufen. Letztlich, wie beschreiben wir uns? Die Erde ist ein kleines Staubkorn, was um eine unbedeutende Sonne kreist. Es war irgendwie verloren gegangen, das, was man so toll fand, dass man mal im Zentrum des Kosmos stand und jetzt auf einmal ist man irgendetwas Beliebiges. Und das hat auch Auswirkungen dann auf die Philosophie gehabt. Und der Mensch hat sich dann, wenn man das so ganz knapp zusammenfasst, mehr den materiellen Dingen zugewandt, weil das Kosmische irgendwie doch desillusionierend war. Und erst dann weitere Beobachtungen, die dann in den 20er und 30er Jahren gemacht wurden, haben dann das Bild wieder verändert. Und immer neuere Beobachtungen haben dann neue Änderungen dazu beigebracht, dass es gar nicht um die Geometrie geht, das wo ich bin, ob ich im Zentrum von irgendetwas bin, sondern dass es um die Stellung geht, die wir in diesem Universum haben. Und das werde ich also in dem Seminar beschreiben.
In dem Seminar?
Die ganzen Beobachtungen.
In dem Seminar, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das hat ja auch den Titel Im Zentrum des Universums. Eine neue Kosmologie und Bewusstsein. Und die Bewegung, die du jetzt gerade beschrieben hast, von der mittelalterlichen Kosmologie zur modernen Kosmologie, ist ja eigentlich genau die Gegenbewegung. Du hast ja selber direkt angesprochen, es ist vom Zentrum weg zu einer Randlage irgendwo verloren in den endlosen Weiten des Nichts. Jetzt sagst du anscheinend, mit der allerneuesten Kosmologie ändert sich hier etwas. Und das, was sich hier ändert, hat eine Bedeutung für die Stellung des Menschen im Kosmos und hat eine Bedeutung für unser Bewusstsein. Was ändert sich hier?
Ja, wir merken, dass nicht der geometrische Punkt, wo wir in diesem Kosmos sind, entscheidend ist, sondern wir sehen auf einmal eine Bewegung in diesem Kosmos, dass dieser Kosmos sich entwickelt hat. Die meisten haben schon davon gehört, dass es doch so etwas wie einen Uranfang gab, einen Urknall, und dass das Universum dann eine Veränderung, eine Geschichte, eine Evolution gemacht hat. Und wir können dann auch sehen, dass in dieser Entwicklung sehr viele Dinge passiert sind, bis die Sterne entstanden sind, bis die Planeten entstanden sind. Und dann auf diesem einen Planeten, den wir so gut kennen, die Erde, da können wir auch verfolgen, wie in den letzten 4 Milliarden Jahren das Leben entstanden ist. Mhm. Und wenn wir genau hinschauen, all diese Mosaikteilchen zusammensetzen, dann kann man einen roten Faden erkennen, vom Anfang bis heute zu uns, bis zu diesem Telefongespräch, was wir führen. Mhm. Und das ist das Neue dran, dass es eben im übertragenen Sinne wir eine mehr zentrale Stellung schon einnehmen, weil wir nämlich ausgestattet sind mit etwas, was wir Bewusstsein nennen und was uns befähigt, dieses Universum anzuschauen, über das Universum zu reflektieren und zu sehen, dass es nicht wichtig ist, dass wir geometrisch im Zentrum des Universums sind, sondern dass wir sozusagen ein Produkt dieses Universums sind.
Das sind das.
Über all die Milliarden Jahre ganz viele Dinge passiert sind, sodass wir heute hier sein können und über dieses Universum reflektieren können.
Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dieser rote Faden, den du ansprichst, der hat eine Bedeutung für das Universum als Ganzes. Dass wir hier an diesem Telefonat sitzen und miteinander sprechen, bedeutet etwas fürs Universum, weil zum ersten Mal ein Teil des Universums über sich selber reflektieren kann. Das ist ein Ereignis, das ist nicht nur wichtig für dich und mich, einfach weil wir bewusstseinsfähige Menschen sind, die diese Frage spannend finden, sondern das ist ein zentrales Ereignis für das Ganze, also für den Kosmos als Ganzes, dass anscheinend in seiner Entwicklungsgeschichte, in diesem roten Faden, es einen Zeitpunkt gibt, wo ein Teil dieses Ganzen, nämlich wir, anfangen, uns des Kosmos seiner selbst bewusst zu werden. Das hat eine Bedeutung, die ist eine Bedeutung fürs Ganze. Ist das ungefähr die Richtung, die du hier ansprechen möchtest?
Ja, dadurch, dass das Universum uns ausgestattet hat mit einem Gehirn, das fähig ist, erstmal das Umfeld, die Umwelt wahrzunehmen, dann mit Instrumenten in das Universum hinauszuschauen, haben wir etwas gelernt über das Universum und sehen uns auf einmal als einen Teil dieses Universums. Mhm. Und letztendlich, wenn wir das ganz genau anschauen, können wir uns gar nicht trennen von diesem Prozess, der uns hat werden lassen und gleichzeitig von der Rückschau und der Betrachtung dieses Prozesses. Wir werden sozusagen kreisförmig mit einbezogen, zirkular, indem wir schauen und erkennen, sehen wir auch immer mehr, was da passiert und merken, dass wir an einer gewissen Schwelle auch stehen.
An welcher Schwelle stehen wir hier?
Dass wir durch die Zurückschau auch merken, dass wir jetzt sozusagen kreativ aufgefordert sind, diesen Prozess der Evolution, wie man es normalerweise nennt, zu beeinflussen, dadurch, dass wir was verstanden haben.
Moment
mal. Wir brauchen nicht mehr die Genetik, wir brauchen nicht mehr all die Prozesse, die bisher abgelaufen sind, die uns haben entstehen lassen. Wir haben auf einmal verstanden, was da passiert ist. Und wir sind jetzt Teil des Prozesses, und zwar bewusster Teil des Prozesses.
Nee, was du jetzt sagst, ist total spannend, weil es geht um einiges über das hinaus, was ich vorher angesprochen habe. Weil ich habe vorher eigentlich nur versucht, den Punkt zu berühren, dass sich hier das Universum seiner selbst bewusst wird. Aber was du hier ansprichst, sagt, dass durch dieses Bewusstsein die Möglichkeit besteht, auf die weitere Entwicklung des Ganzen, nämlich auf der Ebene des Bewusstseins, bewusst einzuwirken. Das heißt, dass hier ein bewusst kreativer Akt, der aus einer Selbstreflexion herauskommt, der hier eine ganz neue Dimension fürs Universum aufschlägt, weil auf einmal eine bestimmte Ebene der Evolution, nämlich die Evolution auf der Höhe des Bewusstseins, anfängt, sich selber bewusst gestalten zu können.
Ja, das ist das, was ich beobachte in diesem ganzen Prozess, dass das wohl das Nächste ist und dass das unsere nächste Herausforderung ist. Es langt nicht nur, diesen roten Faden nach hinten zu verfolgen. Ich meine, das ist sehr wichtig und das muss man erstmal auch richtig verinnerlicht haben, nicht nur intellektuell, sondern das muss tief in einem hineinsinken. Ich meine, wir alle sind aufgewachsen mit einer gewissen Schöpfungsgeschichte. Meistens war es irgendeine christliche oder von einem der großen Religionen, wo schon die Botschaft war, dass irgendetwas Göttliches etwas kreiert hat und meistens aus Chaos oder Nichts ist etwas heraus entstanden. Mhm. Aber jetzt sehen wir, was wirklich passiert ist. Wir brauchen also nicht mehr diesen Mythos, der ja nur ein Versuchen, ein Raten war, was hätte passieren können, sondern wir können durch die ganzen Beobachtungen diesen roten Faden wirklich sehen, was vom Urknall an passiert ist bis heute. Und das tragen, glaube ich, erst wenige Menschen wirklich tief in sich als eine neue Schöpfungsgeschichte sozusagen, die durch Beobachtung von bewussten Wesen wahrgenommen wird. Und damit hat sich ja auch der Kosmos enthüllt im gewissen Sinne. Mhm. Er hat ja lange gebraucht, zumindest hier in dieser Ecke der Galaxie, Ecke in Anführungszeichen.
Ja, ist auch immer gut.
Jahre gedauert.
Ja, ist auch immer gut anzumerken, dass wir natürlich nur für diese Ecke der Galaxie sprechen. Wir haben keine Ahnung, welche Telefongespräche gerade auf anderen Ecken der Galaxien oder in anderen Galaxien zum jetzigen Zeitpunkt über dieses Thema stattfinden können. Das heißt.
Ja, das ist richtig. Was wir ja auch langsam durch Beobachtungen feststellen, dass es eben nicht nur hier ein Planetensystem um einen Stern herum gibt, unser Stern heißt Sonne, sondern dass es um andere Sterne auch Planeten gibt. Das ist ja auch ein ganz spannender Zweig der Astronomie, die Jagd nach den sogenannten Exoplaneten. Und es zeigt sich eine riesige Variabilität von verschiedenen Planeten, verschiedenen Typen. Mhm. Natürlich suchen wir einen Planeten, der erdähnlich ist. Aber das haben wir bisher noch nicht geschafft. Liegt auch teilweise daran, dass wir vorzugsweise nur große Planeten, so wie der Jupiter und Saturn, die können wir momentan erst entdecken, während die kleinen, die sind halt leuchtenschwächer, weil sie kleiner sind, die sind noch schwerer zu entdecken. Aber ich bin ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren wir auch erdähnliche Planeten entdecken werden. Mhm. Und das wirft natürlich die Frage auf, ist auf diesen erdähnlichen Planeten auch eine Entwicklung abgelaufen, die es ermöglicht hat, dass da Bewusstsein sich manifestiert hat.
Und dadurch, dass sich Bewusstsein manifestiert, hier eine selbstreflexive neue Geschichte des Universums anfängt. Ein Punkt, der mich immer fasziniert hat, wenn ich einige deiner Vorträge ja schon gehört habe, ist, dass du aus der Physik, also aus der knallharten physikalischen Wissenschaft, auch zeigst, dass wir als Menschen in einer sehr überraschenden Art und Weise auf verschiedene Arten im Mittelpunkt des Universums stehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Sowohl von der zeitlichen Horizont, von der Möglichkeit, überhaupt nach vorne und nach hinten sehen zu können, als auch von den ganzen Größendimensionen des Universums. Vielleicht, wenn du da ein paar Sachen noch dazu sagen möchtest.
Ja, zum Beispiel eine Frage, weil du das Wort Größe genannt hast. Es ist ja auch heute noch erschreckend, wie groß dieses Universum ist, und es sprengt eigentlich auch unsere Vorstellungskraft. Also man kann sich zwar die Zahlen auf der Zunge zergehen lassen, aber ich kann es kaum wirklich verstehen, wie groß es ist. Und die Frage war vorhin, Staubkorn, wie klein sind wir? Und da muss man aber genauer mal hinschauen, wenn man die verschiedenen Größenskalen anschaut, was ist für ein biologisches Lebewesen eigentlich sinnvoll? Auf der einen Seite müssen wir Informationen in unserem Körper hin und her schicken. Und da haben wir eine natürliche Begrenzung, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Schneller können keine Signale laufen. Mhm. Das heißt also schon mal, ein Lebewesen sollte nicht so groß sein, dass also die Lichtgeschwindigkeit eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite müssen sehr komplexe Dinge passieren, im biochemischen Bereich, das heißt, wir brauchen Moleküle und so weiter. Das heißt, das Ganze muss größer sein als die Atome, die wir ja eigentlich normalerweise nicht sehen können, sondern nur die Materie, die aus diesen Atomen geformt ist. Und so ergibt sich dann eine gewisse Größenspanne, die ebenso auch unserem Planeten entspricht und den Lebewesen, die drauf sind, dass wir eine gute Größe haben, wenn man so sagen darf. Ich kann das dann zeigen, wenn man es nicht in einem linearen Maßstab aufmalt, sondern in einem logarithmischen, dass eben von den größten Strukturen des Universums bis zu den kleinen ebenso Erde und biologische Lebewesen in diesem Maßstab so in der Mitte liegen. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Befund, wenn man sich das mal auf diese Weise anschaut. Wir scheinen klein zu sein, aber wir haben, was ich immer sage, vermutlich die richtige Größe.
Okay. Die richtige Größe, um hier Bewusstsein entwickeln zu können?
Ja, weil Bewusstsein, soweit wir es bisher jetzt kennen, bedarf eines Instrumentes, nämlich des Gehirns. Mhm. Wir kennen bisher noch kein Bewusstsein, was so außerhalb von Gehirn funktioniert, sondern es braucht scheinbar ein Instrument, um sich zu äußern. Und ob jetzt unser Gehirn schon das Nonplusultra ist, das wissen wir nicht, aber es hat zumindest eine Komplexität, die es erlaubt, dass sich Bewusstsein manifestiert. Und da gibt es natürlich auch immer diese spannende Frage, wenn man einen Computer nur komplex genug macht, kriegt der dann Bewusstsein oder brauchen wir noch etwas anderes? Mhm. Das können wir heute Abend gar nicht beantworten, diese Frage. Aber es gibt einige sehr ernsthafte theoretische Physiker, die der Meinung sind, dass wir eben kein komplexer Computer sind, sondern dass da noch etwas hinzukommt. Dass irgendwie das Bewusstsein, was vermutlich immer schon irgendwo existiert. Also es ist ja nicht so, dass es schlagartig erst gekommen ist mit unserem Gehirn, sondern die Gehirne, die vorher da waren, die hatten eben ein reduziertes Bewusstsein. Und es gibt ja jemand wie den Teilhard de Chardin, den Jesuitenforscher, der auch Anthropologe war, der ja sagt, dass dieses Bewusstsein immer rudimentärer wird, je zu einfacheren Strukturen wir gehen, aber vermutlich überall ein bisschen vorhanden ist.
Moment mal, jetzt muss ich schon nachfragen, nachdem ich dir du mir hier als Naturwissenschaftler gegenüber sitzt, und wenn du jetzt so einen Satz sagst, dass vermutlich Bewusstsein, ich weiß nicht mehr genau, wie du dich ausgedrückt hast, immer schon da war, ist das eine Aussage, die du als Wissenschaftler stellen kannst? Ist diese Vermutung eine wissenschaftlich zumindest fundierte Annahme oder ist das einfach eine Interpretation, die man als Privatmensch noch dazu stellt?
Es ist dazwischen.
Okay.
Also soweit ich mich damit beschäftigt habe und auch gesehen habe, wie sich andere Physiker damit beschäftigen, ist Bewusstsein eine so fundamentale Sache, dass man es nicht einfach so sagen kann, es kommt, ich mache etwas Komplexes und da ist es da.
Ja.
Sondern es hat eine Eigenschaft, die wir natürlich als Physiker nicht fassen können. Es gibt keine Gleichungen für das Bewusstsein. Aber ich als Physiker brauche immer das Bewusstsein, um Physik zu betreiben. Allein schon das müsste mir zu denken geben, dass ich ohne Bewusstsein keine Physik machen kann. Weil ich brauche kreative Ideen, um dieses Universum zu verstehen. Mhm. Ich mache Messungen und muss diese Messungen interpretieren. Und wenn man die Geschichte von verschiedenen Forschern anschaut, waren da immer extrem kreative Momente dabei. Und kreative Momente haben etwas mit Bewusstsein zu tun.
Okay, aber das bist du als Wissenschaftler.
Ja.
Was sagt das darüber aus, dass Bewusstsein diesem ganzen Entwicklungsprozess immer schon oder lange schon zugrunde legt? Ist das etwas, wo es Indizien gibt dafür, oder ist das etwas, was einfach nur eine philosophisch mögliche Interpretation des Sachverhalts ist?
Ja, momentan ist es mehr noch eine philosophische Interpretation,
okay,
die aber schon sehr intensiv ist, weil wie gesagt, der Kosmos eine sehr komplexe Struktur, das müsste man eigentlich in die Quantenmechanik eingehen und diese Dinge, dass ja letztendlich wir sehen die Materie, aber das darunterliegende Geflecht und Strukturen, die sind ja viel komplexer und auch nicht mehr so fassbar. Die kann die Physik ja bis zu einem gewissen Grad beschreiben, mhm, wenn ich unterhalb der Elementarteilchen gehe und die Struktur von Raum und Zeit mir anschaue.
Ja.
da zeigt sich ja auch schon eine Komplexität. Ich kann zum Beispiel das Vakuum, versteht ein Physiker, versteht nicht, was das Vakuum letztendlich ist. Das heißt, die allergrundlegende Struktur unseres Universums ist nach wie vor ein Rätsel. Und damit sehen wir, dass sozusagen das Nicht-Materielle, mehr Strukturhafte, ist die Grundlage dieses Universums.
Okay.
Und da liegt es natürlich sehr nahe, auch zu sagen, ja, warum nicht auch das Bewusstsein in diese Gegend rücken?
Mhm.
Aber das ist natürlich wilde Spekulation,
ja.
Weil ich schon Bewusstsein sage, aber nicht, weil ich von der Physik her sage. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese Materie nur bis zu einem bestimmten Level, wenn ich in die Kleinheit hineingehe, so fassbar ist und dann verliert sie sich. Es ist Leere da. Wenn ich mir anschaue, ein Atom, dann habe ich einen winzigen Atomkern, darum kreist, verschmiert ein Elektron. Wenn ich das jetzt in ein Bild bringe und das vergrößere, zum Beispiel, dass der Mainzer Dom oder der Kölner Dom hineinpasst, dann ist diese Kugel ist sozusagen der Ort der Elektronen und in der Mitte ist eine kleine Erbse.
Okay.
Eine immense Leere tut sich wieder auf, auch wenn ich in den Mikrokosmos gehe.
Aha.
Es ist nicht nur die Leere, die entsteht, wenn ich in die Größe gehe, wenn ich zu den Galaxien gehe und den gigantischen Räumen dazwischen. Es tut sich auch eine Leere auf, wenn ich in den Mikrokosmos gehe.
Mhm.
Und das finde ich sehr faszinierend, weil wenn man in beide Richtungen geht, verlassen wir die Materie und wir kommen zu strukturellen Dingen. Aber das war jetzt sehr weit ausgeholt.
Nee, das ist total spannend. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass in diesen Bereichen von Wissenschaft, wenn ich das als Laie überhaupt so formulieren darf, eigentlich jede Theorie nichts anderes ist als eine wohl fundierte Spekulation. Könnte man das sagen?
Nein, das ist schon ein bisschen mehr. Also wenn man das Bewusstsein mal weglässt, das kann ich ja in der Physik, kann ich das ja nicht greifen, außer dass ich mich als Forscher ertappe dabei, wie das Bewusstsein mit mir arbeitet. Aber die strukturellen Untersuchungen, da gibt es schon genaue Vorstellungen. Es gibt ja sogar Vorstellungen, dass es kleinste Einheiten von Raum und Zeit gibt. Das wird eben mit dem Begriff Planck abgeleitet von dem Herrn Max Planck, dessen Institut ich auch bin in Mainz. Und da machen sich Forscher halt schon viele Gedanken, was ist die Struktur dieser kleinsten Einheit? Ist Raum und Zeit etwas Kontinuierliches, etwas Glattes oder ist es auch etwas Quantenhaftes? Weil ja der Moment, wo ich in den mikroskopischen Bereich gehe, hören ja bei den meisten Dingen die Glattheit auf und es beginnt Sprunghaftigkeit.
Mhm.
Das nennen wir Quantenstruktur.
Mhm.
Es springen die Dinge. Es gibt kleinste Einheiten, es gibt kleinste Energieeinheiten, es gibt kleinste Einheiten von Raum und es gibt kleinste Einheiten von Zeit. Und da kommt jetzt wieder dieser kleine Sprung, dass man sagt, gut, warum gibt es nicht kleinste Einheiten des Bewusstseins?
Interessant. Eine Frage, die ich zum Abschluss nicht auslassen möchte. und das ist natürlich wahrscheinlich fast die klassische Frage, wenn man sich der Kosmologie zuwendet oder über die Kosmologie nachdenkt. So die Frage, wenn man sich diesen ganzen kosmologische Evolution seit den 13,7 Milliarden Jahren, seit dem Urknall ansieht, ist das ein Prozess, der in einer Zufälligkeit sich entwickelt? Oder gibt es Argumente, wissenschaftliche Argumente, dass hier ein kreatives Element vorhanden ist, das über die reine Zufallsentwicklung hinausgeht? Das ist natürlich, gerade wenn man über Evolution nachdenkt, die klassische Frage. Gibt es aus deiner Sicht von der Wissenschaft hier Antworten oder zumindest Hinweise?
Es ist beides, das ist das Verrückte. Wenn ich in die mikroskopischen Teile hineingehe und mit der Quantenmechanik arbeite, da regiert erstmal das Prinzip Zufall. Und es ist durch viele hundert Experimente ist das ganz klar dargelegt. Auch selbst Albert Einstein hat sich dagegen gewehrt und hat diesen Satz gesagt, Gott würfelt nicht.
Mhm.
Aber es scheint doch so zu sein, dass erstmal der Zufall eine Sache ist, die fundamental zu diesem Universum gehört. Unser Gehirn mag das eigentlich nicht denken, weil wir irgendwie anders in anderen Strukturen denken. Aber das Verrückte auf der anderen Seite ist, dass mit diesem Zufall und den Randbedingungen, die durch die physikalischen Parameter kommen, unser Universum hat Eigenschaften, Raum und Zeit haben Eigenschaften, dass mit diesem Zufall dieser rote Faden entstanden ist, den wir jetzt rückwärts beobachten können. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn nach vorne, nach Zukunft so einfach extrapolieren kann, aber rückwärts können wir den sehen. Und das müssen wir irgendwie philosophisch verkraften, dass auf der einen Seite das Prinzip Zufall ganz fundamental da ist und dass gleichzeitig die Randbedingungen auf eine geheimnisvolle Weise so sind, dass mit dem Zufall sich eine Entwicklung, eine Evolution passiert. Und zwar das Universum als Ganzes hat sich entwickelt von einem Anfang zu dem jetzigen Stadium und gleichzeitig haben sich biologische Strukturen entwickelt zu einer extrem hohen Komplexität. Und das ist eigentlich faszinierend, so dass man sagen, es ist beides da. Aber es ist vieles ja in der Physik beides da. Schau dir das Licht an. Es ist eine Welle und es ist ein Teilchen. Und schon sagt unser Gehirn, das kann nicht sein, weil sowas kenne ich nicht. Aber die grundlegenden Dinge des Universums haben häufig eine duale Struktur. Das ist ganz verrückt.
Verstehe ich dich richtig, dass das Problem oder die Herausforderung hier ist, dass offensichtlich Zufall hier ein Element ist, aber gleichzeitig in diesem Zufall dieser rote Faden sich entwickelt hat, den wir rückblickend als Evolution erkennen. Dass das eine Herausforderung ist, weil da sich etwas entwickelt, das zumindest den Anschein nach über Zufall hinausragt.
Ja, es ist sprachlich kaum zu fassen, weil es ist wirklich ein richtiger Zufall, der absolute schöne Würfelzufall, der da passiert. Und den braucht vielleicht es auch das Universum, um alle Möglichkeiten immer auszutesten. Aber es sind die Randbedingungen, die physikalischen, die dann doch dafür sorgen, dass manche Dinge nicht passieren und manche passieren. Und die sorgen dafür dann, dass eine Entwicklung dann doch stattfinden kann. Dass also nicht beim Chaos bleibt. Das wäre vielleicht das Gegenteil. Zufall und Chaos, dann passiert nichts. Und Zufall und Randbedingungen und Strukturen von Raum und Zeit, die sorgen dafür, dass eine Entwicklung passieren kann.
Ist das sowas wie ein kreatives Prinzip, das hier sichtbar wird?
Vermutlich ist das die absolute Kreativität. Weil mit dem Zufall ist alles möglich. Es ist ja die absolute Kreativität. Alles ist möglich, aber nicht in der Willkür, die dann zum Chaos führt, sondern eine gewisse Richtung kann sich dann herauskristallisieren. Aber die sehe ich meistens eben nur retrospektiv, weil das Ganze so komplex ist. Und das ist ja natürlich auch eine Form von Kreativität, die in diesem Kosmos steckt. Es ist ja alles so, hat eine so große Komplexität, dass ja unser Gehirn ständig am Versagen ist, dies zu erfassen.
Ganz toll. Ich glaube, es ist auch ein hervorragender Zeitpunkt, um jetzt das Gespräch aufzumachen und einfach auch die Zuhörer mit in diese spannende Diskussion mit reinzubringen.
Okay. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, dass das ein sehr, sehr spannendes Gespräch war. Johannes, bist du in der Leitung?
Ja, ich höre dich gut.
Wunderbar. Ich gebe für unsere Zuhörer gerade nochmal die Kontaktdaten durch. Ihr könnt uns per E-Mail Fragen senden. Die E-Mail-Adresse ist radio@enlightennext.org. Oder telefonisch direkt mit Johannes sprechen. Die Nummer ist die 001 219 509 82 22 und der Zugangscode 52 95 00 und die Raute-Taste. Die Technik stellt gerade die Telefonleitung frei. Und wer sich jetzt dazu schalten möchte, per Telefon, muss ich bitte selbst auch freischalten, indem ihr die Stern und die 6-Taste drückt, können wir euch hören.
Hallo?
Ja, hallo, guten Abend.
Guten Abend, also das finde ich ja höchst spannend, aber ich habe noch nicht alles verstanden, muss ich sagen.
Da geht es mir genauso.
Na gut, das fühle ich mich nicht so allein. Der Unterschied zwischen Zufall und Chaos scheint ja wohl entscheidend zu sein in der Evolution. Könntest du da noch ein bisschen mehr zu sagen, Johannes?
Vielleicht soll ich es mal andersrum formulieren. In dem Prozess des Urknalls hat das Universum bestimmte physikalische Gesetzmäßigkeiten bekommen, die wir jetzt erforschen können. Und damit eine gewisse Struktur und auch eine Langlebigkeit, weil es läuft ja schon 14 Milliarden Jahre. Auf der lokalen Ebene passieren die Dinge aber schon mit dem Zufall. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Universum am Anfang eben andere Bedingungen hat, dann könnte es sein, dass eben dieser Zufall, der da reagiert, der da herrscht, einfach in etwas Chaotisches hineinführt und vermutlich auch die Lebensdauer von diesem Universum dann sehr begrenzt ist. Es gibt so Vorstellungen halt, dass eben vielleicht neben unserem Universum am Anfang noch andere entstanden sind und jedes hat auch andere physikalische Parameter und die meisten vergehen auch relativ schnell, weil es keine Strukturen, keine langlebigen Strukturen aufgebaut werden können. Das wäre dann praktisch das Chaos, dass es wieder aufhört. Und wir haben das große Glück, in einem Universum zu leben, sonst gäbe es uns ja auch nicht, was langlebig ist, wo mit dem Zufall innerhalb der physikalischen Gesetzmäßigkeiten, innerhalb der Struktur von Raum und Zeit Dinge passieren können, die wir dann rückblickend sozusagen als eine Evolution sehen. Dass es Sterne gibt, die leuchten, die Elemente hervorbringen, den sogenannten Sternenstaub, der dann wieder benutzt wird, um Planeten zu bilden und dass dann andere Komponenten entstehen können, sodass biologische Systeme entwickeln können. Das sind ja alles sehr komplexe Dinge, die aber immer ausgetestet werden durch zufällige Sachen. Geht das oder geht das? Und irgendwas setzt sich dann immer durch. Ist nie ganz klar, was sich dann durchsetzt, aber wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass es zum immer komplexeren geführt hat.
Dann machen also die vorhandenen Strukturen aus dem Chaos einen Zufall, oder wie?
Nein, der Zufall ist der Motor. Und das andere ist schwer zu sagen, weil das dann versagen die Bilder. Weil Raum und Zeit sind nicht ein Schiff, sondern sind der Zustand, sind die Struktur. Also der Zufall ist die Art, wie es arbeitet. Aber dann gibt es die Randbedingungen, die dafür sorgen, dass eben nur bestimmte Sachen sich dann durchsetzen.
Hallo?
Ja.
Sorry.
Ja?
Ja. Ich fand das jetzt auch total spannend mit diesem Zufall und ich habe das jetzt gerade, also irgendwie hat es mich gerade so gedanklich so in diesen momentanen Zustand sozusagen gebracht, also dass dieser Prozess im Grunde ja diese Gehirne oder unsere Gehirne hervorgebracht hat, die dann wieder ermöglichen, dass das, was, wenn ich jetzt sage, Bewusstsein würde diesen Prozess antreibt, was dann, dass das sozusagen an die Oberfläche kommen kann, dass dieses Bewusstsein halt selbst dann durch diese Gehirne an die Oberfläche kommen und dass in wenn ich es jetzt individuell betrachte, dass dieser Zufall dann eigentlich die bewusste Entscheidung ist, die ich in dem Moment treffe und das, also unter meinen persönlichen Randbedingungen halt. Und dass dieser kleine Moment, also dieser nicht vorherbestimmte Moment, in dem ich eine Entscheidung treffe für den nächsten Schritt, dass wie ich das verstanden habe, dass in dem Moment da dieser Zufallsmoment liegt.
Ja, man kann es ein bisschen anders auch formulieren. Wenn man von den Vertretern der starken künstlichen Intelligenz kommt, dann sagen die ja, ich muss nur einen Computer komplex genug bauen, dann bekommt der Bewusstsein. Das heißt, durch Berechnungen, durch Rechenvorschriften, die in eine sehr komplexe Weise gemacht werden, kann ich dann das Bewusstsein ausrechnen, wenn man so will. Aber das ist eben genau das, was diese theoretischen Physiker und auch manche Mathematiker sagen, nicht alle Dinge sind berechenbar im Sinne eines klassischen Computers. Da gibt es dieses Stichwort Turing-Maschine, aber nur für die Spezialisten. Das heißt, es gibt immer überall Brüche, die nicht rein berechenbar sind. Und da kommt schon mal dieses Feld vom Bewusstsein hin und auch der Kreativität, dass wir Sprünge machen können, die nicht ein Computer nicht machen kann, weil der rechnet von A nach B nach C nach D, kann sehr komplex sein, aber er rechnet, ist nachvollziehbar. Und unser Gehirn hat die Fähigkeit, Sprünge zu machen. Vermutlich, weil wir irgendwie dieses Bewusstsein anzapfen, ich sage schon mal das merkwürdige Bild, wir bewegen uns auf einer nicht berechenbaren Schiene, sondern auf einer Schiene, die springen kann, die kreative Sprünge machen kann. Die Natur macht diese kreativen Sprünge meistens, indem sie den Zufall benutzen, alles Mögliche ausprobiert und das, was besser funktioniert, geht dann weiter. Aber wir können unserem Gehirn echt Sprünge machen. Richtig unlogische Sprünge, aber die dann plötzlich zu was führen, man sagt, ah, das ist es. Und dann kann ich rückwärts dann wieder sehen, wow, das kann man ja auch erklären. Aber es gibt so viele Geschichten von Physikern, wo einfach sie erst im Nachhinein sehen, aha, das kann ich auch in ein Lehrbuch schreiben. Aber so haben die nie gearbeitet. Die springen. Mhm. Die machen kreative Sprünge.
Das ist toll, was du beschreibst, Johannes. Da habe ich auch hier eine passende E-Mail-Meldung dazu. Die würde ich gleich gerne reingeben, weil das schließt, glaube ich, total an. Und zwar mit vielen Grüßen von der Pia. Sie schreibt, lieber Johannes, absolute Kreativität sprengt meine Hirnkapazität. Und doch schwingt da etwas mit, das die Größe ahnen lässt. Was ist das? Kannst du mehr dazu sagen? Aber ich fand, wie du es gerade so beschrieben hast, in dieser Erfahrung mit, da passieren Sprünge auch, ja? Das ist nicht alles so linear.
Das ist ein wichtiger Punkt, das in dem Ganzen. Und wo unsere Kreativität hinkommt, ich meine, das, was ich da beschreibe vom Kosmos, im Großen und im Kleinen, sprengt auch ständig mein Gehirn. Ich meine, ich gewöhne mich dran, aber wenn ich anfange, darüber nachzudenken, verstehe ich das nur bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Weil einfach das Gehirn gar nicht fähig ist, den Kosmos voll zu erfassen. Wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass unser Gehirn ein modellhaftes Abbild der Umwelt uns liefert, damit wir überhaupt uns zurechtfinden. Das ist ja eine Auswahl, die das Gehirn trifft. Und es bleibt eigentlich immer etwas modellhaft, weil wir gar nicht fähig sind, das Volle zu erkennen. Die Physik tastet sich dann immer in verschiedene Richtungen vor, macht immer komplexere Theorien, aber es ist uns auch immer klar, dass das nicht alles ist. Und ich meine, es gibt diesen schönen Spruch, den ich mir immer wieder sage, unser oder mein Wissen ist endlich, mein Nichtwissen ist unendlich. Mhm. Und da stehe ich dann. Und das muss ich mir immer vor Augen halten. Ich kann Wissen dazu bringen, es vermehren, aber voll diesen Kosmos zu erfassen, das schaffen wir nicht. Übrigens ein Satz vom Herrn Popper mit diesem Wissen und Nichtwissen.
Ja, hallo, Johannes.
Ja.
Ich finde es ein tolles Gespräch. Also ich bin total fasziniert auch mit deiner Beschreibung, wie du auf die Erde schauen kannst, so quasi vom Mars aus. Und in mir ist jetzt einfach so die Frage da, das, was wir hier jetzt machen, ist ja auch was bestimmte Rahmenbedingungen hat. Und da kann das ja genauso praktisch passieren, dass diese Sprünge jetzt passieren. weil Bewusstsein sich sozusagen die Gehirne vernetzen in diesem Gespräch. Und wenn dieser Zufallsfaktor dazukommt, von dem du erzählst, dass dann praktisch auch dieser Sprung erfolgen kann.
Ja, alle guten Gespräche haben quasi den Sprung. Ich hatte mit Tom eine gewisse Linie für unseren Dialog abgesprochen und wir sind weit davon abgewichen, weil einfach es uns getragen hat. Und das ist ein Charakteristikum von einem guten Gespräch, dass man nicht nur das von sich gibt, was so klar ist, also doziert, sondern dass man irgendwie suchend nach was Neuem sich herantastet. Und das können wir jetzt in dem Gespräch auch machen, indem wir fragen, was sind es die einzelnen Dinge und was meint der eine oder der andere dazu?
Mir kam gerade, dass man diesen Sprung oder diesen Zufall, also diesen Raum, der da entsteht, den könnte man im Grunde ja auch als Freiheit bezeichnen. Also vielleicht nicht das, was man so unter dem alltäglichen Sinn als Freiheit versteht, aber in gewissem Sinn ist es ja der freie Raum, der da entsteht, wo etwas Neues hervorkommen kann.
Ja, es gibt neue Räume. Und dann gibt es ja noch ein Phänomen, was wir auch noch nicht so richtig verstehen, ist die Frage, haben wir einen freien Willen oder nicht? Wenn wir eine Weiterentwicklung eines komplexen Computers wären, dann haben wir garantiert keinen freien Willen, weil alles aus Anfangsbedingungen heraus zu berechnen wäre. Wenn das aber nicht so ist, dann könnte es schon sein, dass wir nicht vorhersehbare, nicht berechenbare Entscheidungen treffen, vielleicht aufgrund von anderen Prinzipien. Mhm. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass es in manchen Momenten sowas gibt wie einen freien Willen. Vermutlich nur sehr selten, weil man doch meistens durch die Vergangenheit und dieses Umfeld, so sozial-kulturelle Umgebung geprägt ist. Aber man ist kein hundertprozentiges Produkt von all dem. Es gibt immer irgendwo die Möglichkeit, da einen Stopp hineinzusetzen. Zu sagen, nee, so jetzt nicht.
Der freie Wille hat ja auch was damit zu tun, wie ich erkenne, wer ich wirklich bin. Und meine Erfahrung ich war ja bei eurem ersten Dialog dabei, als ihr den aufgenommen habt, und jetzt auch beim nochmal Zuhören, war wieder dasselbe, dass ich merke, wie aus dieser getrennten, auf diesem getrennten Raufschauen auf die Uni, auf die Evolution des Universums und was da draußen passiert, wie sich die Planeten bewegen und dass ich erkenne, da ist was und was man gelernt hat in der Schule und so weiter. Diese Trennung dazu und in diesem Zuhören zu eurem Gespräch war es aber mehr und mehr ein Verschmelzen damit, und was ja auch die Erfahrung in der Arbeit ist, die wir machen, von der spirituellen Seite her gesehen, diese Nicht-Trennung zwischen diesem gesamten Prozess und mir selbst zu erfahren. Ja. Und das fand ich so, wo da eben wirklich auch was passiert. Ja, also ihr von der Physik her kommt genau an demselben Punkt, wie das, was wir erleben in der Erforschung vom Bewusstsein selbst.
Ja, weil auch der Physiker muss mit Bewusstsein arbeiten. Und es ist ja eine Illusion unseres Gehirnes, uns sozusagen als getrennt vom Kosmos, vom Universum erleben zu lassen. Das mag irgendeinen Grund haben, vielleicht für das ein sehr rudimentäres Überleben, dass man sich getrennt empfindet. Aber in dem Moment, wo man sich all diese Dinge anschaut und sieht, dass wir in einer langen Kette stehen und dass unsere Atome, die wir mit uns tragen, vielleicht schon vor Milliarden Jahren in irgendeinem Stern produziert wurden, dann sind wir wirklich ganz handgreiflich ein Teil dieses Universums. Mhm. Nicht eine Kreatur, die auf das Universum guckt, aber die davon getrennt ist, separat ist, sondern wir haben ganz viele Ströme, es fängt schon an mit der Atmung, da brauchen wir einen ganzen Planeten mit einer Atmosphäre. Und wir sind über so viele Dinge auch biologisch verknüpft mit diesem Planeten und eben auch über die Atome direkt verknüpft mit dem Universum, dass es eigentlich gar nicht schwierig ist, sich als einen Teil zu sehen, Nur unser Gehirn macht da nicht so richtig mit. Das muss man halt trainieren dazu.
Mhm.
Weil wir es irgendwie anders gewöhnt sind. Das hängt vermutlich damit zusammen, weil das Gehirn ein selbstlernendes System ist und sich erstmal alleine, autonom in der Umwelt zurechtfinden muss als kleines Kind. Und daher kommt vielleicht auch diese Getrenntheit. Aber ich denke, das Richtige, Erwachsenwerden und auch philosophisch sich weiter und spirituell sich weiterentwickeln, geht immer in die Richtung weg von diesem Getrenntsein, wieder hin, sich als ein Teil zu empfinden.
Ja, oder sogar darüber hinaus, wie du das vorhin so schön ausgedrückt hast, als Zentrum des Universums. Wenn ich davon ausgehe, dass der innere Teil des Universums Bewusstsein ist und Bewusstsein non-lokal ist, dann bin ich auch immer das Zentrum des Geschehens.
Ja, ich gehöre zu dem Zentrum des Universums mit all den anderen Menschen. Wir dürfen nicht vergessen, Bewusstsein ist nicht auf den Einzelnen beschränkt. Also man kennt es ja von diesen sogenannten Wolfskindern, die irgendwie in der Wildnis groß werden. Die haben dasselbe Gehirn wie wir, aber da finden fundamentale Prozesse nicht statt. Der Mensch muss in der Sozietät groß werden. Also Bewusstsein ist zwingend auf ganz viele Gehirne angewiesen. Das ist ja auch noch eine Sache, die wir häufig vergessen. Nur weil die Menschheit als Ganze sich an bestimmten Stellen weiterentwickelt, passiert auch mehr Bewusstsein. Aber es müssen immer viele sein. Ein Einzelner ist nur quasi wie so ein Knoten in einem Netz, wenn ich mal so sagen darf, von Bewusstsein. Mhm. Aber ich brauche erstmal dieses große Netz, um die einzelnen Knoten zu machen.
Mhm. Ich habe zu
das
dir.
Das vergessen wir auch immer wieder.
Ja, dazu habe ich hier auch nochmal eine Frage von einem Zuhörer per E-Mail. Mal schauen, ob wir das verstehen, so wie er das beschrieben hat, ob du das so verstehst. Er schreibt, wenn ich unter bloßem Himmel mich rundherum 360 Grad drehe in alle Richtungen, dann sehe ich ganz, ganz weit hinten das Strahlen des ersten Lichtes nach dem Big Bang, und zwar 13,7 Milliarden Lichtjahre entfernt. Wenn dem so ist, dann sind wir rundherum von allen Seiten umgrenzt mit dem Anfang des Kosmos, wie in einem unvorstellbaren Ballon. Ist das wahr, dass jeder Punkt ohne Ausnahme dieses Innere dieses Ballons... Moment, ist es wahr, dass jeder Punkt ohne Ausnahme des Inneren dieses Ballons sein Zentrum ist?
Wir müssen aufpassen, ein Ballon ist ja ein dreidimensionales Gebilde. Hallo?
Ja, da war irgendwas in der Leitung, aber du bist zu hören.
Ja. Mhm. Ja. Also der Ballon ist ein sehr limitierendes Bild, weil man meistens nur sich die Oberfläche des Ballons anschaut, um das mit dem Universum vergleicht. Deshalb würde ich das mal jetzt gerade beiseite lassen, sondern weil er sprach, dass etwas Licht kommt auch von dem Uranfang. Es ist natürlich kein Licht mehr, sondern weil das Universum sich ausdehnt, Raum, Zeit dehnen sich aus, ist aus dem ursprünglichen Licht, dem ersten Licht, sind jetzt Mikrowellen geworden. Aber es gibt Satelliten, die können diese Mikrowellen messen und sie messen, dass aus allen Himmelsrichtungen gleichmäßig diese Mikrowellen kommen, die quasi ganz am Anfang erzeugt wurden. Und damit sind wir sozusagen, wenn wir an alle Himmelsrichtungen blicken mit unserem Mikrowellenblick, dann sehen wir etwas, was direkt aus der Zeit kurz nach dem Urknall entstanden ist, nämlich das erste Licht.
Wahnsinn.
Aber ich hätte auch noch eine Frage. Gibt es denn tatsächlich Sterne, die 14 Milliarden Lichtjahre entfernt sind?
Nicht ganz. Es gibt den sogenannten kosmischen Horizont. Das Licht kann ja maximal 13,7 Milliarden Jahre unterwegs sein. Also weiter kann ich nicht zurückgucken. Und das Älteste, was wir, glaube ich, jetzt mit dem Hubble Space Teleskop gesehen sind Sterne, die wohl so 400 Millionen Jahre, 500 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Also 13, irgendwas. So weit können wir schauen. Aber es ist durchaus möglich, dass das Universum größer ist als das, was wir blicken können. dass es schneller ausgedehnt hat und weiter. So dass es durchaus Bereiche gibt, von denen noch nie Licht zu uns gekommen ist, weil es maximal 13,7 Milliarden Jahre unterwegs sein kann. Und wenn etwas weiter weg ist, dann kommt das Licht erst vielleicht in einer Milliarde Jahre zu uns. Also man nennt das den kosmischen Horizont, dass ich eben praktisch nur so weit gucken kann, wie das Licht laufen kann, nämlich 13,7 Milliarden Jahre.
Ja, verstehe.
Vielen, vielen Dank. Also, wir haben noch ganz viele Fragen an dich, Johannes, garantiert. Aber die Zeit ist leider auch schon rum. Aber wer von euch Zuhörern Interesse hat, noch mehr zu diesem Thema zu erfahren und mit Johannes und auch Tom live im Gespräch zu sein, am kommenden Mittwoch hier in Frankfurt in Niederursel in dem Enlighten Next Center werden wir die beiden hier zu Gast haben, Mittwoch am 29. September, dann am Freitag darauf, am 1. Oktober in Freiburg und am 5. November in der Schweiz in Luzern. Wer da Interesse dran hat, schreibt uns einfach ein E-Mail, dann bekommt ihr die genauen Daten. E-Mail an info.frankfurt@enlightennext.org oder an radio@enlightennext.org. Ja, Johannes.
Ja, ich freue mich auch schon auf die Abende, vor allem auf die Diskussion. Das ist immer ganz spannend.
Ja, und du hast auch noch einiges an Präsentationen und Veranschaulichungen auch im Bildmaterial mit dann im Gepäck. Also es werden garantiert auch sehr interessante Abende. Vielen, vielen Dank, Johannes, für deine Zeit heute Abend. Das spannende Gespräch. Vielen Dank euch für eure Fragen und das Zuhören. Und nächste Woche werden wir hier wieder in unserer Dialogserie Tom und ich zu Aspekten aus evolutionärer Spiritualität und Bewusstsein mit euch sprechen. Wir wünschen allen noch einen schönen Abend. Tschüss, Hannes,
ja,
Johannes.
Schönen Abend euch allen, ja. Auch dir, Katrin. Und allen Zuhörern einen schönen Abend.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss.
War gerade super.